Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Katechismus. Es begrüßt Sie Doris Frei. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Manche sagen, Beten ist das Atmen der Seele. Andere beschreiben das Beten als eine Kraftquelle. Wieder andere sehen darin in erster Linie ein Mittel, um mit Gott in Kontakt zu treten. Doch was ist das Gebet für uns? Und vor allem, was sagt die katholische Kirche zum Gebet? Jeweils am Donnerstag beschäftigen wir uns mit dem vierten Teil des Katechismus der katholischen Kirche, in dem es um das christliche Gebet geht. Ich freue mich, dass wir auch heute zur Sendung wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus Nidrornen in der Schweiz begrüßen dürfen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Rellstab.
Grüß Gott, liebe Zuhörer.
Wir befinden uns ja mitten in der Schule des Gebets sozusagen, nämlich beim Punkt Jesus lehrt beten. Herr Pfarrer Rellstab, wo knüpfen wir denn heute an? Was ist in den vergangenen Sendungen so als Fundament gelegt worden?
Also nachdem, dass wir im Alten Testament ein bisschen gesehen haben, wie sich das Gebet entwickelt, sind wir dann zum Neuen Testament gekommen und schauen jetzt auf Jesus. Wir haben ihn zunächst betrachtet als ein selber betender Mensch. Das gab wunderbare Stellen, wo wir gesehen haben, wie intensiv seine Beziehung zum himmlischen Vater war, wie intensiv gebetet hat. Wir haben all diese Stellen ein bisschen in der Bibel nachgeschlagen und kommentiert. Wir haben dann das letzte Mal auch gesehen, was er am Schluss seines Lebens noch getan hat, die 7 letzten Worte, die er am Kreuz noch gesprochen hat, die eben ganz entscheidend sind, eigentlich auch für die Form seines Betens und für seine Hingabe an den Vater. Und wir haben dann abgeschlossen, das letzte Mal, mit dem Hinweis, dass zum Gebet eigentlich immer die Bekehrung auch des Herzens gehört. Das wird vor allem auch in der Bergpredigt sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir uns wirklich im Leben ändern und dann aus der Bekehrung heraus mit einer ganz neuen Haltung, inneren Haltung, eben die Haltung der Bekehrung, zu Gott beten. Und dann hat das Gebet natürlich auch eine ganz andere Wirkmächtigkeit. Und heute geht es weiter so ein bisschen in diesem Sinne des Gebetes aus der Bekehrung heraus. Und wir schauen vor allem auch auf Jesus, der uns lehrt beten. Wir werden da wieder verschiedene Stellen in der Heiligen Schrift nachschlagen. Wenn Sie also auch eine Bibel zur Hand haben, ich werde die Stellen jeweils ansagen, dann können Sie vielleicht, wenn Sie möchten, mitlesen. Und so werden wir wirklich eingetaucht in eine Schule des Gebetes. Und unser Lehrer ist Jesus selber.
Schön, dann begeben wir uns nun in die Schulklasse sozusagen, setzen uns und machen weiter beim Punkt 2609. Liebe Zuhörer, Sie finden diesen Absatz auf der Seite 657 im Katechismus. Wir empfehlen Ihnen mitzulesen. Es erleichtert vielleicht doch das Verständnis, wenn man es auch vor Augen hat. Also wir setzen fort beim Absatz 2609 auf der Seite 657. Dort heißt es: Wenn sich das Herz zur Umkehr entschließt, lernt es, im Glauben zu beten. Der Glaube ist kindliche Zustimmung zu Gott über unser Fühlen und Verstehen hinaus. Diese Hingabe ist möglich geworden, weil der vielgeliebte Sohn uns den Zugang zum Vater eröffnet. Der Sohn kann von uns verlangen, zu suchen und anzuklopfen, denn er selbst ist das Tor und der Weg.
Hier in diesem Abschnitt wird noch einmal das, was im vorhergehenden Abschnitt gesagt worden ist, mit dem wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich, dass es eine kindliche Haltung braucht im Gebet. Und gerade Christus, Jesus selber, diese kindliche Haltung gegenüber seinem Vater gehabt hat. Wir haben da gesehen, dass er immer als Sohn, wirklich als Kind, als Sohn zum Vater gesprochen hat und dass er seinen ganzen Willen dem Willen des Vaters unterstellt hat. Und hier wird diese kindliche Zustimmung zu Gott wieder neu aufgenommen. Und diese kindliche Zustimmung, die geht eben auch über unser ganzes Fühlen und Verstehen hinaus. Wir müssen uns immer wieder vorstellen, ja, wir sind Kinder Gottes. Und wir sollen uns aus dieser Haltung dem Vater immer wieder nähern. Als Kinder, die zu einem gütigen Vater sprechen. Ähnlich eben wie Jesus das uns vorgelebt hat. Wir dürfen uns einfach immer wieder als Kind fühlen und als Kinder verstehen. Und dann werden wir erfahren, dass der Vater im Himmel wirklich für uns da ist und uns all das schenkt, was wir immer wieder brauchen. Die Hingabe ist möglich geworden, weil der vielgeliebte Sohn uns den Zugang zum Vater eröffnet. Ja, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und als Weg ist er derjenige, der uns immer wieder zum Vater führt. Und je mehr wir auf den Sohn, auf Jesus schauen, und deshalb das, der Abschnitt Jesus lehrt beten, je mehr wir auf den Sohn schauen, umso mehr kommen wir zum Vater. Das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen. Es ist ganz wichtig, in der Offenbarung des Neuen Testamentes zu sehen, dass Jesus wirklich den Vater offenbart hat. Dass er sich nicht selber ins Zentrum gestellt hat, sondern dass er immer wieder einfach vom Vater gesprochen hat. Der Vater ist der Schöpfer von allem, natürlich durch den Sohn und den Heiligen Geist. Aber er ist das Zentrum, er ist der, wie sollen wir sagen, der Initiant, der aus dem, von dem alles ausgeht. Und er ist auch das Ziel von allem. Wir sollen durch Jesus immer wieder zum Vater kommen. Und in unserem Beten, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörer, versuchen wir ja oft einfach, wir reden schon zum Vater, aber wir sprechen einfach von Gott. Wir wenden uns an Gott, lieber Gott oder so. Und uns ist, ich denke, viel zu wenig bewusst, dass wir mit dem Vater, dem Schöpfervater, dem Schöpfer Gott sprechen. Ein ganz anderer Teil, ich habe das auch schon erwähnt in unseren Sendungen, ist, wenn wir mit Jesus sprechen, da wird unser Gebet ganz anders wieder. Aber dass wir auch ganz bewusst den Vater ansprechen, so wie wir es im Vater unser tun, Vater unser, dass wir Gott nicht nur einfach als Gott bezeichnen, sondern mal als Vater. Auch in einem anderen Gebet können wir dann wieder ganz bewusst zu Jesus sprechen, zu Jesus beten. Und Sie werden sofort merken, dass das Gebet, das wir zu Jesus sprechen, ganz anders wird als das, das wir zum Vater sprechen. Und dann können wir auch noch zum Heiligen Geist sprechen, uns an den Heiligen Geist wenden, und das wird noch einmal anders sein. Und wenn wir uns im Gebet, wenn wir darauf achten, dass wir eben diese drei göttlichen Personen ganz bewusst unterschiedlich ansprechen, dann kann das auch eine Vertiefung des persönlichen Gebetes werden. Jesus eröffnet uns also den Zugang zum Vater. Und dann heißt es hier im Katechismus noch, der Sohn kann von uns verlangen, zu suchen und anzuklopfen, denn er selbst ist das Tor und der Weg. Ja, wir wissen, dass er beim Gleichnis des guten Hirten oder bei dieser Bildrede vom guten Hirten gesagt hat, ich bin das Tor und eben durch mich kommt ihr zum Vater. Oder eben das andere, das ich bereits erwähnt habe, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und hier wird im Katechismus Matthäus 7, Verse 7 und folgende zitiert, vor allem 7 und 8, wo es heißt, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das ist also die Aussage, der Sohn kann von uns verlangen, zu suchen und anzuklopfen. Also er fordert uns ja auf in diesem Evangeliumsabschnitt, dass wir wirklich suchen, dass wir wirklich anklopfen, dass wir wirklich bitten. Und dann werden wir auch alles empfangen. Er kann das verlangen, weil er eben selber das Tor ist, das uns zum Vater führt, das in den Schafstall hineinführt. Er ist das Tor. Durch ihn geht es zum Vater. Er ist die Tür, die uns den Weg zum Vater öffnet. Und dann ist er selber noch der Weg. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder auf ihn schauen. Auf ihn schauen und auf sein Wort hören. Was lehrt er uns? Was sagt er uns? Und dieses Wort des Herrn sollte uns immer ein ganz tiefes Vertrauen in die Wirkmächtigkeit seiner Worte geben. Eben wenn er sagt, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Es heißt nicht bittet, dann werdet ihr vielleicht erhalten, sucht und vielleicht werdet ihr finden, klopft an und vielleicht wird euch geöffnet, sondern es ist eine ganz klare Aussage, es geschieht, was auch gesagt wird. Und das sollte in uns das Vertrauen eben des Kindes gegenüber einem unendlich gütigen Vater fördern. Und das möchte Jesus immer wieder tun. Und das wird hier im Katechismus in einer sehr schönen Weise aufgenommen. Und im nächsten Abschnitt geht es sogar um die kindliche Kühnheit im Gebet und im Handeln. Und wir lesen jetzt diesen Abschnitt und möchte dann mit Ihnen die verschiedenen Textstellen im Evangelium nachlesen, um eben dieses kindliche Vertrauen, auch die Kühnheit des Betens ein bisschen zu stärken in uns. Darf ich Sie bitten, dass Sie das wieder vorlesen?
Im Gebet zum Vater dankt Jesus, noch bevor er dessen Gaben empfängt. So lehrt er uns, in derselben kindlichen Kühnheit zu handeln. Alles, worum ihr bittet und betet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Dies macht die Kraft des Gebetes aus, denn alles kann, wer glaubt und in diesem Glauben nicht zweifelt. So sehr Jesus über den Unglauben seiner Angehörigen und die Kleingläubigen unter seinen Jüngern betrübt ist, so sehr ist er auch von Bewunderung erfüllt über den großen Glauben des römischen Hauptmanns und der kananäischen Frau.
Ich glaube, dieser Abschnitt braucht ein bisschen Vertiefung. Wir haben gesehen in anderen Sendungen, dass Jesus sein Gebet eigentlich immer mit einem Dank zum Vater anfängt. Und in diesem Dank bringt Jesus zum Ausdruck seine absolute Sicherheit, dass der Vater ihm gibt, worum er bittet. Und das kommt jetzt hier in diesem Abschnitt sehr deutlich zum Ausdruck. Wir sollen überzeugt sein, dass wir empfangen, was wir bitten. Und deshalb müssen wir aus einem ganz tiefen Glauben, eben aus einer kindlichen Kühnheit heraus bitten. Das braucht jetzt wirklich in diesem Sinne eine Vertiefung nicht vom Verständnis her, sondern dass wir das erfassen. Lesen wir also mal den Abschnitt 11, Markus 11, 24. Da heißt es konkret: Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Es geht in diesem Abschnitt, spricht Jesus vom Glauben. Und in solchem Glauben, mit wirklich tiefem Glauben, sollen wir beten. Noch einmal, alles, worum ihr betet und bittet, alles, worum wir beten und bitten, wie oft beten wir, ohne dass wir wirklich glauben, es wird uns gegeben. So ganz nach dem Motto, nützt es nichts, so schadet es nichts. Aber hier sagt Jesus, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Also alles, was wir bitten, wir sollen das mit einer solchen Überzeugung, mit einer solchen Sicherheit, wie Jesus auch sicher war, als er gebetet hat, dass er es empfangen wird, als er die Wunder gewirkt hat. Vater, ich preise dich, weil du mir nichts versagst und weil du die Wunder wirkst, die ich bitte. Glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Das ist eine Herausforderung für unser ganzes geistliches Leben. Wenn wir solchen Glauben haben, jetzt kommen noch mehr Stellen, dann wird das Gebet natürlich eine ganz andere Dimension annehmen. Und auch unsere Beziehung zu Gott wird eine ganz neue Tiefe erfahren. Der Katechismus sagt dann, dies macht die Kraft des Gebetes aus, denn alles kann, wer glaubt. Wieder ein Zitat aus Markus 9, 23, also dieses Überzeugtsein, dieser feste Glauben, dass wir es erhalten werden, das macht die Kraft des Gebetes aus. Und es ist klar, liebe Zuhörer, je mehr wir den Glauben haben im Gebet, umso mehr werden wir auch empfangen. Wenn wir zaudernd beten, ja, dann werden wir halt nicht alles empfangen. Wir haben auch gesehen, dass das Gebet natürlich immer nach dem Willen des Vaters geordnet sein muss. Dass es eine Bitte um eine gute Gabe sein muss. Und nicht nur irgendetwas, eben dass ich jetzt heute Abend in Euromillions dann den großen Jackpot knacken kann. Das ist vielleicht nicht der Wille Gottes, weil Gott weiß, dass das Geld, der Reichtum auch die Seele verderben kann. Und deshalb gibt er nicht einfach alles, sondern nur das, was wirklich letztlich förderlich ist für unser persönliches Heil. Und förderlich ist all das, was uns näher zu Gott bringt. Sie können ganz sicher sein, Gott wird Ihnen nie etwas geben, was Sie letztlich dann wegführt von Gott. Und deshalb ist es oft auch so, dass wir um Heilung beten und wir werden nicht geheilt, weil durchaus die Gefahr bestehen könnte, sobald es uns wieder besser geht, dann würden wir das Gebet, das wir vielleicht gerade in einer Krankheitssituation verstärkt haben, wieder unterlassen. Und das wäre dann nicht förderlich. Und deshalb lässt Gott uns vielleicht ein bisschen zappeln, er nimmt es nicht gleich weg, er macht nicht gleich das, was wir wünschen, eben aus dem Grund, weil er nur gute Gaben spendet, nur das, was uns wirklich zum Heil förderlich ist. Also noch einmal der Abschnitt Markus 9, 23, wo Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, es geht hier um die Heilung eines besessenen Jungen, alles kann, wer glaubt. Alles kann, wer glaubt. Ein unerhörtes Wort. Alles kann, wer glaubt. Ja, ich habe schon mit vielen Priestern, die auch im Befreiungsdienst tätig sind, gesprochen. Und überall ist immer wieder dieselbe Erfahrung. Es kommt nicht auf irgendeine Gebetsformel drauf an, sondern ganz alleine auf den Glauben. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die von Don Bosco, dem Heiligen von Turin, erzählt wird, der schon sehr alt gewesen war und ja eigentlich kein offizieller Exorzist war. Und da haben die Exorzisten von Turin, die über einen Menschen gebetet haben und keinen Erfolg hatten, diesen Besessenen zum Don Bosco gebracht. Und er hat einfach gesagt, schweig und verlass ihn. Ganz wenige Worte. Und das muss er mit solchem tiefem Glauben gesagt haben, dass dieser Mensch auf der Stelle befreit worden ist. Also es kommt nicht darauf an, irgendwelche spezielle Gebete zu beten, sondern alles kann, wer glaubt. Alles kann, wer glaubt. Es kommt immer auf den Glauben darauf an. Und wenn das hier jetzt im Evangelium und auch im Katechismus so sehr betont wird, ich sage es noch einmal, dann soll es unser Vertrauen, unser unverbrüchliches Vertrauen in den Herrn und in seine Wirkmächtigkeit stärken. Also, und dann wird noch ein weiteres Zitat aus Matthäus 21, 21. Also, denn alles kann, wer glaubt und in diesem Glauben nicht zweifelt. Lesen wir mal 21, 21 im Matthäus-Evangelium. Da heißt es, Jesus antwortete ihnen. Es geht da hier bei der Verfluchung eines Feigenbaumes. Es ist eine geheimnisvolle Stelle, die nicht so einfach zu verstehen ist. Jesus verflucht einen Feigenbaum, der keine Frucht gebracht hat. In diesem Sinne kann man einfach sagen, er hat keine Freude an Unfruchtbarkeit, eben auch in der Natur oder eben auch in unserem Leben. Es ist sicher ein Bild auch für die Unfruchtbarkeit der Menschen, die eben nichts an Frucht des Glaubens hervorbringen. Und da hat er eben keine Freude. Aber er hat dieses Beispiel, diese Verfluchung zum Anlass genommen, um eine Lehre über das Gebet beziehungsweise über den Glauben weiterzugeben. Er hat gesagt, Jesus antwortete ihnen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, dann werdet ihr nicht nur das vollbringen, was ich mit dem Feigenbaum getan habe. Selbst wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, wird es geschehen. Und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. Also hier noch einmal, weist Jesus einfach darauf hin, dass wir mit Glauben, mit Überzeugung beten sollen. Dass wir nicht zweifeln sollen bei dem, was wir beten. Der Katechismus nimmt das einfach in verschiedenen Zitaten, die er aneinander führt, sehr schön auf und möchte uns in diesem Sinne, in diesem Abschnitt, wie Jesus beten lehrt, auch stärken im Vertrauen auf Jesus. Also wir schauen hier auf Jesus in diesem Abschnitt des Katechismus und sehen, mit was für Überzeugung er vom Gebet und vom Bitten gesprochen hat. Also man kann diese Stelle natürlich auch so verstehen, also wenn er sagt, selbst wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, so verstehen, es geht auch um die Berge, die in unserem Herzen sind, die eben keine Frucht bringen oder Steine, die aus dem Weg geräumt werden. Und wenn wir mit Glauben beten, mit Beharrlichkeit, mit Überzeugung, dann können sich auch die verhärtesten Herzen, die verhärtesten Menschen irgendwann auch erweichen und den Weg zum Glauben finden. Dann geht es weiter. So sehr Jesus über den Unglauben seiner Angehörigen und die Kleingläubigen unter seinen Jüngern betrübt ist, so sehr ist er auch von Bewunderung erfüllt über den großen Glauben des römischen Hauptmanns und der kananäischen Frau. Sie kennen die Stelle, wo es darum geht, dass er keine Freude hat an diesem Unglauben der der Leute. In Markus 6, Kapitel 6, Vers 6 heißt es, und er konnte dort, weil er eben in seiner Heimat abgelehnt worden ist, kein Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Also auch das ist wichtig. Jesus konnte nur dort große, vielfältige Wunder wirken, wo man auch Glauben an ihn gehabt hat, wo man Vertrauen gehabt hat. Und das merken Sie ja auch in einem Klima, wo der Glaube stark ist, in einer Pfarrei, wo man wirklich betet, da wird man wirklich ins Gebet hineingenommen. Und das sieht man dann auch wieder da und dort, kleine Zeichen. Menschen, die sich bekehren, die plötzlich wieder anfangen, in die Kirche zu gehen. Oder ein Ort, wo ich immer wieder ergriffen bin, wirklich, ich muss sagen, ergriffen bin von der Kraft des Gebetes, das ist für mich Lourdes, wo Tausende von Menschen miteinander beten bei diesen verschiedenen Prozessionen. Und man weiß ja auch, dass in Lourdes doch sehr viele Heilungen passieren, auch wenn sie dann nicht offiziell anerkannt werden, weil ja die ganze Prozedur unendlich lang ist und sehr kompliziert und auch nicht alle Wunderheilungen gemeldet werden. Aber dass gerade in diesem Klima des Gebetes jeder hineingenommen wird und plötzlich fällt das Beten leicht. Man betet einen Rosenkranz und hat das Gefühl, man mag noch mehr. Man betet einen zweiten und hat immer noch das Gefühl, es ist so schön, einfach miteinander zu beten. Das ist ein Klima des Gebetes und eben da, wo das Gebet, wo der Glaube da ist, wo man miteinander betet, da können auch Zeichen und Wunder auch in der heutigen Zeit noch geschehen. Und im Grunde genommen müsste das Faktum, dass an vielen Orten, auch in unseren Pfarreien, eigentlich so wenig geschieht an Wunder und Zeichen, ein Hinweis darauf sein, dass wir viel zu wenig beten und viel zu wenig mit Glauben beten. Ich nehme das auch immer für meine eigene Pfarrei als Anlass, als Gewissenserforschung. Beten wir genügend? Sind irgendwo Zeichen? Weil Jesus verheißen hat, wenn wir beten, dann gibt es Zeichen, dann gibt es Wunder. Und das animiert mich dann immer wieder, eben auch wie der Papst Johannes Paul II. Im Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr gesagt hat, aus der Pfarrei eine Schule des Gebetes zu machen und die Leute einfach einzuladen zum Gebet. Ob sie dann kommen oder nicht, das muss halt jeder selber verantworten. Aber als Pfarrer glaube ich doch, die Verantwortung zu haben, die Leute einladen zu müssen, ihnen Gelegenheit auch zu geben, gemeinschaftliches Gebet zu verrichten. Eben gerade in diesem Sinne, wie Jesus hier sich verwundert zeigt gegenüber dem Unglauben. Wo Unglauben ist, da kann nicht viel geschehen. Wo aber Glaube ist, da passiert viel. Er hat auch vom Kleinglauben seiner Jünger gesprochen. Wenn wir noch nachschauen, im Matthäusevangelium Kapitel 8, Vers 6, 26, das ist die Stelle, wo Jesus über das Wasser geht, der Sturm auf dem Wasser es ist einfach der Sturm über dem Wasser, ist nicht über das Wasser gegangen, sondern einfach der gewaltige Sturm, als sie mit dem Schiff auf dem See Genezareth waren. Und die Jünger haben dann gerufen, Herr, rette uns, wir gehen zugrunde, wir sterben alle, wir versinken. Und er sagte dann zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte den Winden und dem See und es trat völlige Stille ein. Die Leute aber standen und sagten, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen? Also warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Natürlich kann man diesen Sturm auch als Sinnbild für die Stürme in unserem Leben sehen. Und wie schnell werden wir da unsicher, wie schnell beginnen wir zu zweifeln. Kaum ist irgendwo ein bisschen Gegenwind, kaum werden wir wegen unseres Glaubens ein bisschen abgelehnt. Sofort werden wir kleingläubig, werden wir mutlos. Ich gebe zu, ich muss mich da auch immer wieder prüfen, wenn ich merke, dass mein ganzes Bemühen um die Kinder im Religionsunterricht, um die Firmanden, um die Erstkommunikanten nicht das bewirkt, was ich mir eigentlich erhoffe, dass die Kinder nicht in die Kirche kommen, dass sie nicht bei der Schülermesse mitmachen, dass sie nicht bei anderen Veranstaltungen, wie die für die Kinder unternehmen, mitmachen, dann ist das natürlich schon ein Schmerz für einen Pfarrer. Sicher auch für Eltern, die das merken, dass ihre Kinder auch nicht mitmachen wollen. Und dann wird man so schnell kleingläubig. Und dann muss man sich wieder zurücknehmen ins Gebet und sagen, Herr, du hast alles in Händen. Du bist der Vater all dieser Menschen, auch dieser Kinder, die jetzt nicht das tun, was ich als Pfarrer gern möchte. Und dann finde ich jeweils wieder, mindestens bis zur nächsten Religionsstunde, die innere Ruhe und kann einfach wieder sagen, gut, ich wage es wieder. Ich muss die Netze auswerfen, ich muss säen. Ein anderer wird dann dafür sorgen, dass es aufgeht und dass es zur Ernte kommen kann. Also Jesus ist betrübt über den Kleinglauben der Menschen, auch über unseren Kleinglauben. Und wenn eben solche Anflüge des Zweifels kommen, wenn wir mutlos werden, weil wir sehen, trotz allem Bemühen, es geschieht nichts in der Familie, niemand lässt sich begeistern für den eigenen Glauben, dann einfach weitermachen, weiter mit Freude den Weg gehen. Eben letztlich dürfen wir immer wieder die Gnaden Gottes selber im Herzen erfahren und aus dieser Freude, die ja daraus wächst, dürfen wir dann auch Zeugnis ablegen und unbeirrt den Weg weitergehen. Und wenn wir nicht im Kleinglauben versinken, dann hat Jesus auch Freude an uns, wenn wir einfach beharrlich weitergehen und uns nicht so sehr da stören. Rechts und links macht niemand mit, wir sind fast die Einzigen, es sind nur noch wenige unter Woche in der Kirche, auch am Sonntag sind es immer weniger. Gehen wir weiter mit Zuversicht. Jesus ist mit uns und Jesus gibt alle die Gnaden, die wir brauchen. Also im Katechismus sagt, dass eben dieser Unglaube, diese Kleingläubigkeit Jesus sehr enttäuscht und er das auch wirklich zum Ausdruck bringt. Wir haben das jetzt eben gesehen. Und auf der anderen Seite freut er sich natürlich über den starken Glauben anderer. Zum Beispiel eben in Matthäus 8,10 bei diesem römischen Hauptmann heißt es, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Das ist ja dann auch in der Messe vor der Kommunion, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das ist adaptiert von diesem Ausspruch des Hauptmanns, der sagte, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich muss Befehlen gehorchen und ich habe selber Soldaten unter mir. Sage ich nun zu einem, geh, so geht er, und zu einem anderen, komm, so kommt er, und zu meinem Diener, tu das, so tut er das. Jesus war erstaunt, als er das hörte und sagte zu denen, die ihm nachfolgten, Amen, das sage ich euch, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemand gefunden. Warum? Eben der Hauptmann, der heidnische Hauptmann, vertraut derart in das wirkmächtige Wort Jesu, das eben nur aus dem Glauben herauskommt. Also er glaubt, dass Jesus einfach sagen kann, zu seinem Diener werde gesund und der wird gesund. Und das ist wirklich ein starker Glaube. Und so sollen wir eben auch immer wieder beten. Das ist das Vorbild des Gebetes Jesu. Mit Glauben, mit Überzeugung, mit innerer Hingabe, mit kindlicher Kühnheit, wie es hier im Katechismus wunderbar heißt, sollen wir beten.
Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Doris Frei. Zu Gast bei uns heute wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus Niederurnen in der Schweiz. Wir betrachten gemeinsam das Kapitel Jesus lehrt beten und sind nun beim Punkt 2611 auf der Seite 657, wo es um das Gebet des Glaubens geht. Und mit diesem Punkt setzen wir nun fort. Das Gebet des Glaubens besteht nicht nur darin, dass man Herr, Herr sagt, sondern dass man sein Herz darauf einstellt, den Willen des Vaters zu tun. Jesus fordert seine Jünger auf, dieses Bemühen, am göttlichen Ratschluss mitzuwirken, im Gebet zu tragen.
Im vorhergehenden Abschnitt haben wir unseren Glauben stärken können. Im Blick auf den Heiland, auf Jesus, haben wir da wunderbar gesehen, mit was für einer Kühnheit wir beten können. Und jetzt kommt hier wieder eine neue Stelle, die der Katechismus aufnimmt. Also es sagt dann da eben, das Gebet des Glaubens, das ist Gebet des Glaubens, so wie wir es vorhin gehört haben, besteht nicht nur darin, dass man Herr, Herr sagt, sondern dass man sein Herz darauf einstellt, den Willen des Vaters zu tun. Ich möchte Ihnen diese hier zitierte Stelle aus Matthäus 7,
Vers 21 vorlesen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an meinem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Hier ist eine starke Stelle, die Jesus braucht. Nicht einfach jeder, der fromm sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern das Entscheidende, und deshalb auch das Entscheidende im Gebet, ist, den Willen des Vaters im Himmel zu erfüllen. Und da sind wir wieder bei dieser schwierigen Frage, was ist denn der Wille des Vaters? Wir haben darüber auch schon ein bisschen gesprochen und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir versuchen, immer wieder auch zu fragen, Herr, was willst du von mir? Das ist vor allem auch für Jugendliche, für Kinder wichtig, bevor sie dann die großen Lebensentscheidungen treffen, Herr, was willst du von mir? Und aufgrund dessen, was man im Herzen, tief im Herzen spürt, sich immer wieder nach dem Willen des Herrn ausrichten. Es gibt aber auch im täglichen Leben jedes Menschen so viele Gelegenheiten, sich entscheiden zu müssen. Und auch da immer wieder fragen, was steht jetzt an, was will der Vater von mir, wie muss ich mich gegenüber diesem schwierigen Nachbarn verhalten, wie muss ich mich gegenüber einer ganz bestimmten Situation in der Familie verhalten. Was gilt es zu entscheiden? Was ist jetzt wichtig? Was ist der Wille Gottes? Und das ist entscheidend, dass wir immer wieder fragen, Herr, was willst du? Und versuchen im Herzen zu hören, dies oder jenes ist es. Und aufgrund dessen, was man dann im Herzen vernimmt, jeder hat so sein Sensorium innerlich und merkt schon, was der Wille Gottes ist. So langsam kann jeder das entwickeln und kann das erspüren, erhorchen, was der Herr will. Es braucht aber eben die Stille auch dazu, das haben wir auch schon gesehen. Die Stille im Gebet, sich zurückziehen, wie Jesus immer sich wieder zurückgezogen hat auf einen Berg, um einfach mit dem Vater zu sein, um zu hören, was will der Vater, das ist auch wichtig für uns. Also es genügt nicht, dass wir einfach Herr, Herr sagen und dann unsere langen Gebete sprechen und dann das Gefühl haben, jetzt müsse Gott alles tun, sondern eben, wenn ich um etwas bitte, was ist es jetzt, was Gott eigentlich will? Man kann so vieles bitten, einfach aus sich selbst heraus, ohne dass man überhaupt fragt, nachfragt, ist es Herr dein Wille? Und das ist doch eine wichtige Sache für unser geistliches Leben, dieses Unterstellen gegenüber dem Willen Gottes, das Fragen, Herr, was willst eigentlich du? Nicht mein Wille soll geschehen, sondern der Wille des Vaters. Und dann heißt es im Katechismus noch, dass Jesus seine Jünger auffordert, dieses Bemühen am göttlichen Ratschluss mitzuwirken, im Gebet zu tragen. Und hier wird die Stelle bei Matthäus 8,38 zitiert, wo Jesus sagt, Moment, ich muss das auch schnell suchen da, stimmt das? Matthäus 8, wo es um die Arbeiter bittet, um Arbeiter für die Ernte. Ich habe jetzt da eine falsche. Unten 4, das ist die Fußnote Matthäus 8,38. Ich bin da irgendwo.
Herr Pfarrer Rellstab, bei mir steht Matthäus 9,38.
Ah, deshalb, ja, klar. Richtig, danke schön.
Genau.
Deshalb finde ich sie natürlich nicht, weil es gibt kein 8,38. Ja, genau. Da sagt er seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Genau. Hier haben wir also, Jesus sagt, wir haben einen Anteil, wir sollen Anteil nehmen an dieser ganzen, am göttlichen Ratschluss, indem man eben auch bittet um Arbeiter im Weinberg des Herrn, Arbeiter in der Ernte. Das ist also das Gebet um neue Priesterberufungen, Ordensberufungen, um Missionare, Missionarinnen, damit das Wort Gottes eben immer verkündet wird. Und Sie sehen jetzt auch beim Kommentar über den Katechismus, beim Lesen der Heiligen Schrift, wie wir jetzt miteinander machen, dass durch das Lesen des Katechismus und des Wortes Gottes, der Bibel, unser Glaube ganz neu geformt wird. Und das ist eben ganz wichtig, dass der Glaube verkündet wird. Und das ist auch das große Anliegen von Papst Benedikt, immer wieder verkünden. Die Verkündigung ist ein bisschen in der Krise. Und wir müssen heute einfach wieder den reinen Glauben, wie er in der Bibel vorkommt, das reine Wort Gottes, und den Glauben der Kirche, wie er wunderbar zusammengetragen ist im Katechismus der katholischen Kirche, verkünden. Und dann werden die Menschen, je mehr sie mit dem Wort Gottes konfrontiert werden, auch etwas für ihr persönliches Leben herausnehmen können und das eine oder das andere vielleicht besser nach dem Willen Gottes, nach dem Wort Gottes ordnen können. Und das wäre ja wunderbar, wenn das geschehen könnte.
Nun aber weiter zum Punkt 2612 auf der Seite 657. In Jesus ist das Reich Gottes ganz nahe. Jesus fordert zur Bekehrung und zum Glauben auf, aber auch zur Wachsamkeit. Im Gebet wartet der Jünger aufmerksam auf den, der ist und der kommt, im Gedenken an das erste Kommen in der Demut des Fleisches und in der Hoffnung auf seine zweite Ankunft in Herrlichkeit. Das Gebet der Jünger ist ein Kampf, der in der Gemeinschaft mit dem Meister bestanden wird. Wer im Gebet wacht, gerät nicht in Versuchung.
Wir haben jetzt also verschiedene Qualitäten des Gebetes gehört oder Voraussetzungen des Gebetes, um das Gebet wirkmächtig werden zu lassen oder dass das Gebet wirklich stark wird, so ja, braucht es eben immer wieder die Bekehrung des Herzens und es braucht Glauben. Das haben wir jetzt in diesen Stellen, die wir miteinander angeschaut haben, sehr gesehen. Und jetzt kommt noch eine dritte Qualität dazu. Eine dritte Voraussetzung, neben der Bekehrung des Herzens, also sich immer wieder nach dem Ratschluss Gottes auszurichten, nach den Geboten Gottes auszurichten und dem Glauben, dass man mit Überzeugung betet, braucht es auch die Wachsamkeit. Wir möchten hier mal die Stellen, die im Katechismus wieder zitiert werden, nachschlagen. Die erste ist dabei Lukas, Kapitel 21, Verse 34 und folgende. Da heißt es, nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag, also wenn er dann zurückkommt in seiner Herrlichkeit, euch nicht plötzlich überrascht, so wie man in eine Falle gerät. Denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Jesus weist immer wieder auf dieses Wachsam, auf diese Wachsamkeit hin. Und gerade auch im Zusammenhang jetzt mit dem Ende des liturgischen Jahres, wir sind ja jetzt beim 32. Sonntag gewesen, jetzt kommt noch der 33. und dann kommt der 34., der letzte Sonntag im Jahreskreis, der Christkönigssonntag. Und dann beginnt es bereits wieder mit dem Advent, mit der Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn, in seine Geburt, damals in Bethlehem, und dann auch die Ankunft des Herrn am Ende der Zeit. Das sind immer die beiden Dimensionen des Advents. Und gerade in dieser Schlussphase des liturgischen Jahres, auch am ersten Adventssonntag noch, wird dann von dieser Rückkehr Jesu sehr viel gesprochen. Irgendwann kommt er zurück. Und Jesus sagt das schon in der Bibel, dass er zurückkommen wird. Und dass wir dann eben aufmerksam, wachsam sein sollen. Dass es jetzt schon 2000 Jahre gegangen ist, das verleitet viele, dass sie nicht mehr aufmerksam sind, dass sie abgehängt haben, dass sie nicht mehr wachsam sind. Und dann kann eben sehr viel auch Negatives passieren. Sind wir noch auf Sendung?
Ja.
Ah ja, ist gut. Also hier, bitte?
Sie hören uns noch.
Ja, ist gut. Ich habe nur im Computer etwas gesehen wegen Abwesenheit.
Gut, deshalb nein, wir sind noch auf Sendung.
Ja. Gut, also eben diese Wachsamkeit, von der hier die Rede ist, das ist ganz, ganz wichtig bei Jesus. Jesus sagt immer, seid wachsam, betet und seid wachsam und lasst euch nicht überraschen. Was bedeutet das ganz konkret für uns? Konkret heißt das, dass wir uns immer wieder bemühen, möglichst imstande der Gnade zu sein, möglichst rein zu seinem Herzen. Für uns Katholiken bedeutet das, dass wir immer wieder regelmäßig das Sakrament der Versöhnung empfangen, die heilige Beichte. Dann sind wir wirklich im Stand der Gnade. Und wenn wir im Stand der Gnade sind, dann kann Jesus kommen, wann er will. Wir sind bereit. Aber wenn wir eben in Trunkenheit, Rausch und Trunkenheit und durch die Sorgen des Alltags oder die völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem Religiösen uns von Gott abwenden, dann kommt er völlig unerwartet und dann sind wir überrascht. Und dann sind wir eben nicht innerlich vorbereitet auf die Begegnung mit ihm. Und deshalb gibt es auch ein altes Sprichwort, das sagt, Memento mori, gedenke Mensch, dass du sterben wirst. Und das gibt auch eine gewisse Weisheit. Irgendwann werden wir sterben. Und im Moment des Sterbens sollten wir eben bereit sein, sollten wir nicht überrascht sein, weil wir vor Gott erscheinen. Die andere Stelle, die hier im Katechismus zitiert wird, wer im Gebet wacht, gerät nicht in Versuchung, ist bei Lukas Kapitel 22, Vers 40. Ich lese das auch noch vor. Als er dort war, es geht um das Gebet in Ölbergen, sagt er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Ein ganz wichtiges Wort auch. Wer betet, der ist immer aufmerksam. Und man kann ja nicht richtig beten, ohne eben immer wieder versuchen zu wollen, den Willen Gottes zu erfüllen. Sonst ist das Gebet, es ist einfach Lippenbekenntnis. Natürlich, wenn man anfängt zu beten, ich mag mich auch noch erinnern, ich habe erst mit 17 eigentlich angefangen zu beten. Und ich habe da natürlich noch keine Beziehung gehabt zum Heiland, zu Jesus. Und da musste ich einfach Worte zu Jesus sprechen. Und das musste ich einüben. Und das war ganz fremd. Ich war mich gar nicht gewohnt, mich an Gott zu wenden. Und dann aber immer mehr kommt man da hinein. Und immer mehr wird es eine lebendige Gemeinschaft mit ihm. Und immer mehr spürte ich dann auch die Notwendigkeit, mein Leben nach dem Wort Jesu zu ändern. Und dann begann auch die ganze Bekehrung. Und das führte dann auch wieder dazu, dass man um Neues bat, dass ich um Neues bitten konnte, um neue Kraft, um meine Dinge, die nicht geordnet waren nach dem Willen Gottes, ordnen zu können und so weiter. Es ist also tatsächlich diese Erfahrung, wer betet, der wird geführt. Und wer betet, eben, der wird auch in der Versuchung irgendwo standhalten können. Wir beten ja auch im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Also halte uns, stärke uns, wenn wir in die Versuchung geraten. Und gerade dann, wenn die Versuchungen da sind, dass wir beten, mit Vertrauen beten, dann können wir auch Versuchungen überwinden. Das ist also dieser Abschnitt.
Im Abschnitt 2613 heißt es dann weiter, der heilige Lukas überliefert uns drei wichtige Gleichnisse über das Gebet. Das erste handelt vom aufdringlichen Freund und fordert zu inständigem Gebet auf. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Dem, der so betet, wird der Vater im Himmel geben, was er benötigt, vor allem den Heiligen Geist, den Inbegriff aller guten Gaben. Das zweite erzählt von der zudringlichen Witwe. Dieses Gleichnis zählt auf eine weitere Eigenschaft des Betens, in gläubiger Geduld unablässig zu beten. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde Glauben vorfinden? Das dritte Gleichnis, jenes vom Pharisäer und vom Zöllner, verlangt beim Beten ein demütiges Herz. Gott sei mir Sünder gnädig. Die Kirche macht sich dieses Gebet immer wieder zu eigen. Kyrie eleison.
Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch genügend Zeit haben, um das alles zu kommentieren. Aber beginnen wir mal mit dem ersten Gleichnis. Es ist sehr schön, wie hier der Katechismus drei Gleichnisse vom Beten bringt. Das erste handelt vom aufdringlichen Freund. Wir finden es im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 5 bis 8. Ich lese es Ihnen vor. Dann sagt er zu Ihnen, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten, dann wird dann etwa der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und ihr etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil es ein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Das ist also auch eine Qualität des Gebetes, eine gewisse Zudringlichkeit, eine Hartnäckigkeit. Und der Katechismus lobt eigentlich diese Art vom Aufdringlichsein. Und Jesus auch, er sagt ja, wir sollen quasi in dieser Aufdringlichkeit, Zudringlichkeit auch immer wieder beten. Er fordert zu inständigem Gebet auf, also nicht nur einfach einmal beten und wenn dann nichts geschieht, ja nur eben, es nützt nichts, sondern immer wieder. Allerdings auch in der Überprüfung, ist es nach dem Willen Gottes? Und eben manchmal ist es schon nach dem Willen Gottes, aber wir müssen einfach beharrlich sein. Manchmal lässt uns der Herr auch ein bisschen ohne seinen dauernden Trost, um zu sehen, ob wir auch, wenn er sich einmal ein bisschen entfernt, seinen Trost ein bisschen wegnimmt, weiterhin treu auf dem Weg des Glaubens weitergehen. Das ist eine gewisse Prüfung, die er uns immer wieder macht. Und dann kommt er wieder zurück und schenkt uns unendlichen Trost. Und da gibt es natürlich die anderen Bereiche von der Nacht der Sinne, wie große Heilige sie erlebt haben. Auch die Mutter Teresa von Kalkutta hat das sehr intensiv erlebt. Oder der große Heilige Johannes von Kreuz, der diese Nacht auch besungen hat mit wunderbaren Worten in seinen Schriften. Aber das ist dann eine gewisse Trostlosigkeit. Und auch gerade in solchen Trostlosigkeiten weiterbeten, beharrlich sein, zudringlich sein, aufdringlich sein fast, das ist eine Qualität auch des Gebetes. Nicht einfach klein beigeben, wenn es jetzt nicht gerade gegeben wird, um was wir bitten. Denken Sie, das Beispiel mache ich immer wieder, weil es mir wirklich gut gefällt, an die heilige Monika, die ja Jahrzehnte gebetet hat für die Bekehrung ihres Sohnes Augustinus und dann am Ende ihres Lebens doch auch diese Bekehrung noch erlebt hat. Aber sie musste lange beten und sie hat geweint. Und irgendwann, wenn dann als das Gebet, sagen wir, der Mutter das Herz des Sohnes doch erweicht hat und die Gnade halt irgendwo sich durchgebrochen ist, denn durch das Gebet erbitten wir immer wieder Gnaden über andere, dann hat sich dann der Sohn auch tatsächlich bekehrt.
Herr Pfarrer, Rellstab, ich unterbreche gerne. Wir haben jetzt aber eine Hörerin in der Leitung. Ja, vielleicht bitte. Nehmen wir sie noch auf Sendung. Grüß Gott, Frau Köck.
Ja, grüß Gott. Ich wollte sagen, ich habe das Buch von Klaus Wolf von Ripperschwang gelesen und er hat doch alle Heilungen auch mit Gebet, also mit Vater Unser und Weihwasser gemacht. Und mein Mann hatte große Schmerzen am Knie und medizinisch konnte man da nichts machen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wenn ich Glauben wie ein Senfkorn habe, dann werden wir das können. Und dann haben wir am Abend immer die Hand auf sein Knie gelegt und haben Weihwasser immer drauf und fünf Vater Unser gebetet. Und das haben wir ungefähr dreimal gemacht und das ist alles weg. Das ist schon mindestens 5 Jahre, länger schon. Das ist alles weg, der kann total laufen, alles.
Das ist ja großartig.
Ja, danke, Frau Köck, für dieses
Zeugnis.
Das ist
wunderschön, dass so etwas geschieht. Ja, gut. Da haben Sie mit Glauben gebetet und da ist es geschehen.
Ja, ich habe immer gesagt, ich habe Glauben wie ein Senfkorn, habe ich immer gesagt, und das genügt. Und das war wahrscheinlich war so.
Ganz genau, ja. Gut. Das ist eine andere Stelle.
Ich habe es weitergegeben, dass die Leute da auch mehr Vertrauen haben.
Mhm. Vielen Dank, Frau Köck, für dieses Zeugnis.
Ja, vielen Dank.
Wiederhören. Ja, Herr Pfarrer Rellstab, man sieht, das ist wirklich nicht nur bloße Theorie, sondern das wird in der Praxis ganz konkret.
Ganz genau. Und das ist das, was ich vorhin sagen wollte, wegen den Pfarreien, dass wir wirklich auch da mit Glauben beten und dann geschehen auch heute noch Wunder und Zeichen. Mhm. Und die Frau Keck hat das so erwähnt und das ist schön. Und ich persönlich darf auch diese Erfahrung machen. Menschen, die bedrängt sind, belastet sind, die sich mir dann anempfehlen im Gebet und ich bete über sie, manchmal auch mit Handauflegung, mit Krankensalbung, mit Beichte, mit Kommunion, da geschieht viel, viel. Ja. Aber wir hören halt oft viel zu wenig darüber.
Das sind dann oft auch die Kleingläubigen, die es nicht wahrhaben wollen oder nicht können.
Ja, zu wenig teilen. Wir teilen es zu wenig. Mhm. Wir sprechen zu wenig darüber. Und das ist eigentlich schade, wenn wir eben auch die ersten Christen anschauen, die haben alles miteinander geteilt. Ja. Nicht nur die materiellen Dinge, sondern auch die geistigen Dinge. Und die haben eben erzählt, was sie alles Wunderbares erlebt haben. Und das müssten wir auch in unseren Gemeinschaften, in unseren Pfarreien wieder vermehrt machen. Und dann würden wir nämlich sehen, wie viel das da alles noch geschieht an großartigen Zeichen. Und das würde auch zum Ausdruck bringen, dass der Herr lebendig unter seinem Volk ist.
Mit diesem Aufruf möchten wir nun auch unsere Sendung beenden. Die Zeit ist leider vorbei. Nehmen wir uns das wirklich zu Herzen, dass wir auch erzählen über unsere Erfahrungen, die wir mit dem Gebet machen konnten und durften. Herr Pfarrer Rellstab, ich würde Sie dann am Schluss der Sendung gerne noch um Ihren Segen bitten. Zuvor jedoch noch der Hinweis an Sie, liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung gerne bei unserem CD-Dienst auch bestellen unter der 0700 75 25 75 20. Ihnen, Herr Pfarrer Rellstab, herzliches Vergelt's Gott, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit genommen haben und mit uns in die Schule des Gebetes sozusagen eingetreten sind. Jetzt bitten wir Sie um Ihren priesterlichen Segen, dass es uns auch immer mehr gelingt, diese kindliche Kühnheit, von der heute auch oft die Rede war, zu erlangen, dass wir dieses Gebet des Glaubens auch lernen und ihn immer wachsam sind, damit wir nicht in Versuchung geraten.
Ja, gerne gebe ich Ihnen noch den Segen. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und wünsche allen noch einen schönen Abend. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josefs, aller Engel und Heiligen, segne euch, schenke euch alle Gnaden des Himmels, die ihr braucht für euer geistliches Leben, stärke euch im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, im Vertrauen auf Gottes Hilfe und seinen Beistand, schütze euch vor allem Bösen, führe euch in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm, nehme all eure Gebete und Opfer an und bewahre euch für das ewige Leben. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Vergelt's Gott.
Segne's Gott. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Dabeisein und noch eine ganz gesegnete Zeit. Es verabschiedet sich Doris Frey.